Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Hi.
Puh, wir sind zurück mit Politik und, oh Gott.
Ja, es ist gerade sehr spannend in Japan. Viel passiert oder auch nicht, kann man sehen, wie man will, oder?
Leute, ich habe sowas von keine Lust heute.
Guck dir das an, ne? Es ist eigentlich nur eine Wiederholungstat, ne?
Ja.
Und ständig ändert sich irgendwas. Wollen wir loslegen?
Das stimmt.
Man hört mir meine Begeisterung heute wahnsinnig an. Also fangen wir mal an. Das Theater geht natürlich weiter in der Politik in Japan. Die Opposition hat jetzt gesagt, nö, also jetzt müssen wir, das geht hier einfach gar nicht mehr. Und dementsprechend hat man sich zu Gesprächen getroffen. Das Problem ist, dass eine Partei die Gespräche gleich wieder abgebrochen hat und jetzt auf einmal mit der LDP quasselt über Koalition. Also es ist totales Chaos da drüben.
Ja. Es ist schon irgendwie interessant, wie die Wahl von Sanae im Prinzip jetzt ordentlich Bewegung bei der Opposition reinbringt. Also sonst sind sie ja normalerweise die Trantüten vom Dienst.
Sind sie doch
und
immer
jetzt
noch?
Herrscht irgendwie Chaos.
Ich meine, dass jetzt die Gespräche im Prinzip abgebrochen worden sind,
Die Kometo hat es halt losgetreten, ne? Also 26 Jahre lang und dann einfach den Kurs mal wechseln, das ist schon ein Ding. Aber die LDP hat auch vollen Druck gleich aufgebaut, ne? Die hat für nächste Woche Montag, also im Endeffekt da, wo der Podcast schon längst draußen ist, hat sie eine Sondersitzung anberufen. Ich glaube, die ist erst auf Dienstag verschoben worden. Aber trotzdem, es ist ratzfatz. Innerhalb von wenigen Tagen wollen sie das alles geklärt haben. Und die Opposition versucht, sich irgendwie zusammenzuraufen im Zwischenfall und funktioniert nicht.
Es ist ein totales Sickhack.
Ja.
Da werden wir auch noch ein paar Tage ganz viel Spaß haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mittlerweile aufgegeben, über jede Kleinigkeit in der japanischen Politik zu schreiben, weil das ist so immer der gleiche. Ich warte jetzt mal ab, was passiert und gucken wir mal.
Deswegen meinte ich, es passiert viel, aber auch irgendwie nicht, weil im Prinzip ist es nur so ein ständiges Hin und Her und man steht aber eigentlich immer noch auf derselben Stelle.
Ja, das sind die berüchtigten heißen Kartoffeln.
Es ist im Moment die Macht in den kleinen Parteien tatsächlich. Die züngeln an der Waage. Die CDP, ne? Die größte Oppositionspartei, die hat ja einen eher linken Kurs, ne? Und dann ein paar von den kleinen wie die DPP oder wie die Ichin, ne? Die haben ja einen eher LDP-freundlichen Kurs.
Mhm.
Ne? Und wenn die kleinen Parteien wollen halt nicht mit der CDP. Nicht wirklich. Also sie haben Chancen eingeräumt, aber es hat nicht funktioniert bisher.
Naja, das Problem ist eher, man hat sich ja zu Gesprächen getroffen und dann ist ja gleich eine der ganz kleinen Parteien gleich wieder abgesprungen und zur LDP gerannt. Ich glaube, da kommt mittlerweile selbst in Japan keiner mehr mit.
Ja.
Seien wir doch mal ehrlich, es ist so ein Chaos, da steigt man doch nicht mehr durch.
Das stimmt, deswegen meine ich, es ist so faszinierend, dass diese eine Wahl das jetzt ausgelöst hat, dass die alle über sich selber stolpern und keiner will und alle wollen doch. Also ich finde es ganz interessant, vor allem, weil was könnte das noch für Auswirkungen auf die eigentliche Premierministerwahl haben, weil zurzeit ist es ja nur Koalition und ja.
Das ist es ja gerade. Die LDP braucht halt einen Partner, damit sie die Mehrheit bekommt. Was momentan sehr wahrscheinlich ist, dass eben die LDP mit der größten Oppositionspartei zusammenarbeiten wird. Wenn das passiert, dann haben wir ganz viel Spaß in Japan, weil das wird ein Chaos werden. Da ist, glaube ich, unsere Regierung nichts dagegen.
Oh, was? Im Prinzip schreien die sich denn doch alle nur in dem Parlament gegenseitig an, oder?
Naja, so im Prinzip kann man das so sagen. Der eine macht das, der andere, das ist Sickhack pur.
Wenn LDP und CDP zusammen eine Koalition machen, dann ist es ja beinahe so, als wenn es keine Regierung zustande kommt, weil die werden nur gegeneinander versuchen zu drücken.
Ja. Yep. Genau, das ist nämlich der Punkt. Das wird wahrscheinlich dann wohl auch passieren, ja. Also es ist gar so 18.
Ich meine, wir können uns jetzt darüber lustig machen, aber für das Land selbst wäre das natürlich fatal, wenn die eine Regierung haben, die mehr damit beschäftigt sind, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, als irgendwas auf die Reihe zu bekommen, weil Japan braucht dringend mal eine fähige Regierung, das dürfen wir ja nicht vergessen.
Ja. Naja, das Problem ist halt auch, dass jetzt Russland rumstänkert. Die haben ja jetzt bei den, wie heißen sie das, Senkaku-Inseln oder wie die heißen, haben sie die Durchfahrt der Schiffe verboten. Das kam natürlich bei Japan jetzt nicht ganz so gut an. Und da haben wir auch noch China, weil China sagt, Leute, jetzt ist die Komeito weg, jetzt haben wir hier ein Problem, weil das ist ja auch tatsächlich so, dass die Komeito dafür gesorgt hat, dass eben die Beziehungen zu China besser werden. Tja, ist nicht mehr.
Ja, beide Sachen sind eigentlich ein alter Hut. Die Sache ist die, selbst in Japan denken viele Leute nicht dran, weil der Hut so alt ist. Japan und Russland stänkern seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs über die nördlichen Territorien und die Senkaku-Inseln aneinander rum.
Ja. Yep.
Das ist, also, das ist nur, es ist einfach nur das Altbekannte zu einem neuen Zeitpunkt, da wo es weh tut, ne?
Richtig.
Ja, ja. Ob sich das jemals löst, man darf ja übrigens nicht vergessen, theoretisch befinden sich ja Japan und Russland immer noch im Krieg, weil die kein Kriegsende praktisch unterschrieben haben. Also es ist nur ein Waffenstillstand.
Ja, genau, es gibt offiziell keinen Friedensvertrag.
Genau.
Man hat es ja versucht, das war ja der Grund, warum Shinzo Abe ja im Prinzip eigentlich so auf Kuschelkurs gegangen ist zu Russland, kann man sagen. Aber es kam halt nie zustande und naja, seitdem halt eben der Ukraine-Krieg angefangen hat, sind die Gespräche ja auch wirklich komplett auf Eis. Da passiert nichts mehr. Wobei, man muss auch ehrlich sein, Russland hat das sowieso, die wollen die Inseln nicht zurückgeben.
Nee.
Das steht gänzlich außer Frage, weil es ist Russland. Ich meine, Hallöchen, da ist das Ego größer als der logische, als eigentlich jeder logischer Gedanke. Also von daher.
Ja, Putin wäre sowieso nicht, mit dem wäre sowieso nicht zu reden gewesen, in besten Zeiten nicht. Also, ja.
Ja, das ist es eben. Der ist einfach nur am Labern und rumtüdeln und irgendwie kreisen alle um ihn herum und das war's dann auch. Das bringt eigentlich gar nichts, müssen wir mal ehrlich sein.
Mir tut es eigentlich nur leid für die ehemaligen Bewohner, die im Prinzip keine Chance mehr haben, da irgendwie zurückzukommen, um auch ihre Ahnen zu besuchen. Das ist eigentlich so der tragischste Punkt in der ganzen Diskussion, weil wenn es nur eine unbewohnte Insel wäre, drauf geschissen, ne, ist ein Stück Land, meine Güte, aber es ist halt von Leuten das Zuhause gewesen und da gehört auch irgendwie Kultur dazu und dass man da nicht zurück kann, ist schon ziemlich traurig, finde ich.
Ja,
das ist auch echt nervig, dass das alles so schnell gerade im Moment abläuft. Zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rausgekommen ist, hat sich was, was ich schon wieder entwickelt. Ne?
Ach ja, wer weiß.
Ja.
Ja, also ich bin ganz ehrlich, politiktechnisch können wir momentan nicht mithalten mit dem Podcast. Nein, das wird nix.
Nee.
Versuchen wir es gar nicht. Richtig.
Jo.
Das versuchen wir auch gar nicht. So, wir springen jetzt mal ganz kurz eben nach Berlin, denn ich persönlich halte das Thema für sehr wichtig. In Berlin steht doch eine Friedensstatue oder stand, ich weiß nicht, ob die jetzt schon abgebaut worden ist, aber jedenfalls in Berlin Mitte. Und diese Woche wurde vom Bezirksamt entschieden, die muss weg. Dagegen hat dann der Korea-Verband Klage eingereicht. Der Klage wurde aber nicht stattgegeben. Dagegen wurde dann Anspruch erreicht. Und wenn ich jetzt das gerade richtig informiert bin, wurde das auch schon wieder abgewiesen. Naja, jedenfalls muss die Statue weg. So, jetzt hat aber Japan sich auch mal wieder eingemischt und hat halt gesagt, naja, wir haben doch immer versucht, unsere Haltung zu den Trostfrauen-Thematik international verständlich zu machen. Und deswegen sehen wir nicht ein, dass da eine Statue rumsteht.
Ach ja, das ist so ein sehr schwieriges Thema, weil natürlich Berlin sagt, ja, an sich haben wir ja nichts gegen die Statue und die Japaner können sich theoretisch nicht einmischen. Es scheitert tatsächlich wohl nur an der Bürokratie, weil man nicht die richtigen Genehmigungen für diese Statue hat. Wie weit es natürlich stimmt, ist jetzt schwierig. Da muss man natürlich das Kleingedruckte lesen und schauen, was eigentlich eingereicht wurde. Andererseits hat natürlich dieser Korea-Verband auch wieder recht und sagt, Japan kann mal ruhig leise sein, weil diese Statue ist zwar theoretisch eine Trostfrauenstatue und zeigt eine koreanische Frau, aber es ist eigentlich als Denkmal allgemein für Frauen und generell Menschen gedacht, die in Kriegsgebieten sexueller Gewalt ausgesetzt werden. Also es bezieht sich nicht explizit auf Japan, aber Japan fühlt sich natürlich aufgrund der Hintergrundleute und der Hintergrundgeschichte persönlich angegriffen und setzt alles daran, dass diese Statue verschwindet.
Ja, richtig.
Es ist auch so eine komische Angelegenheit. Das fällt unter die Kulturdiplomatie, die notwendig war und auch notwendig ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren immer noch die ganzen bösen Stereotypen über Japan da verbreitet. Besonders die Amerika hochgemacht haben. Kennt ihr bestimmt, ne? Von den Blutsaugen, den Japaner mit den spitzen, krummen Zähnen und der Vampirgestalt und etc. die gelbe Gefahr und der ganze Unsinn. Ne? Mhm. Und das meiste hat man davon wegbekommen, indem man einfach Medien exportiert hat. Zum Beispiel in Korea ist so eine Seifenoper aus Japan ganz groß geworden. Und da waren die Japaner halt Menschen aus dem Alltag wie jeder andere. Und dann hat man so ein kleines bisschen mehr so das Image aufpolieren können. Ja, wir sind genauso wie der Rest der Welt. Wird es dir runter. Nur die tut sich jedes Mal damit so blubbern.
Ja, man muss aber noch was dazu sagen. Der Fall ist ja noch ein bisschen härter. Ich meine, da hat ja sogar die CDU kräftig mitgemischt. Auf einmal wurden dann alle Projekte in diese Richtung komplett, also die Finanzen gestrichen und so weiter, um halt Japan gerecht zu werden. Das ist eine ganz, ganz kuriose Situation. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht, weil auch das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
Ja, aber sie haben immer eine negative Bilanz davon. Sie stehen immer wie die Saftsäcke da, wenn sie sich darum streiten.
Ja, so kann man das sagen.
Ist halt peinlich, ne? Weil so vor allem auch das Argument, ja, wir haben eine Vereinbarung mit Südkorea, dass die Thematik erledigt ist. Ja, ist das jetzt Schweigegeld, was ihr bezahlt? Darf man darüber nicht mehr reden? Darf man darüber nicht mehr aufmerksam machen? Und außerdem, das Ding steht in Berlin. Also ist die Thematik in dem Moment doch sowieso egal, wer jetzt wo wen irgendwelches Geld gezahlt hat.
Naja, und seien wir doch mal ehrlich, auch in Korea funktioniert ja das nicht wirklich. Ne? Also die sind ja auch immer noch mit dem Thema ganz gewaltig beschäftigt. Da gibt es immer noch Klagen und sonst was. Also zufrieden ist die Bevölkerung auch nicht mit dem Abkommen.
Ja, man kann das ja mal mit Deutschland vergleichen. Stell dir mal vor, wir hätten irgendwie, weiß ich nicht, Polen auch irgendwie so ein Abkommen gemacht und irgendwie den Geld gezahlt und sagen, so ab sofort darf Polen nie wieder darüber reden oder irgendwelche Denkmäler aufstellen, die irgendwie in Bezug zu den Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg stehen. Da würde, glaube ich, die Welt explodieren, wenn Deutschland das machen würde. Also das muss man sich mal vorstellen.
Ja, es ist alles, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das alles, naja, es ist halt Geschichte, aber...
Es ist peinlich von Japan. Das ist tatsächlich peinlich. Das muss man so sagen.
Das ist auch eine LDP-Sache. Ne? Das ist genauso wie ihr Kampf gegen den Artikel 9 und der ganze Kram. Das gehört alles unter dem Schema.
Ja, das ist alles einfach nur, ich weiß auch nicht, kurios. Warum man sich da so gegenstemmt. Aber gut, ich meine, das ist halt Mentalität und so weiter. Und man ist halt eben stockkonservativ. Und da muss das halt so sein. Basta. Ja. So, wir müssen leider zu Bären kommen. Davon habt ihr wahrscheinlich in der letzten Woche auch genug gehabt. Wir haben ja auch ständig Artikel darüber, weil das ist wirklich ein Problem. Denn es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Bärenangriffe immer weiter steigt und mittlerweile auch die Zahl der Toten in diesem Jahr auf einen neuen Rekord geklettert ist. Das sind 7, das hört sich nicht viel an, ist aber holla die Waldfee. Und mittlerweile waren eigentlich unheimlich viele Behörden in Japan die Menschen davor. Leute, passt auf. Wenn ihr einem Tier begegnet, nicht zu nah rangehen, am besten weg und. Und es werden immer mehr Angriffe. Also alleine heute waren schon wieder 2 Angriffe. Und die Bären werden halt auch immer, ich sage es mal, dreister, weil da kommt es dann vor so, huch, hallo, das ist ja ein Supermarkt, da gehe ich mal rein und so solche Sperrenzchen. Das ist tatsächlich eine Situation, die Japan so, nicht so schnell im Griff bekommt anscheinend.
Nee.
Das ist eigentlich so absurd, dass man Touristen davor noch warnen muss. So, hey, Bären können gefährlich sein.
Nicht nur Touristen, sondern halt Einwohner. Darum geht's. Die werden halt wirklich gewarnt. Und das ist auch so, also jetzt zum Beispiel heute haben 2 Schulen erstmal dicht gemacht, weil auf einmal ein Bär im Schulhof stand. War jetzt nicht unbedingt gerade so die beste Situation. Und überall gibt es halt Einschränkungen. Also jetzt nicht in ganz Japan, sondern vor allen Dingen natürlich Hokkaido und so weiter. Und da gibt es halt immer mehr Einschränkungen, weil einfach, man kann dagegen nichts machen, anscheinend. In dieser Woche wurde auch tatsächlich das erste Mal das neue Gesetz angewandt, dass man die Tiere abschießen darf, wenn sie in bewohntes Gebiet kommen. Das war halt auch eine Premiere, aber naja, wie gesagt, es ist wahnsinnig schwierig.
Ja, man kann nichts direkt gegen die Gründe, die Ursachen machen, weil das durch den Klimawandel die Landschaft und Wildnis von Japan so subtil verändert wurde. Subtil genug, dass es halt dann Futterengpässe gibt für die Bären und deswegen sie aus ihren Gebieten rausgehen.
Richtig.
Ja.
Das ist eine frustrierende Situation, weil eigentlich haben die Bären nichts falsch gemacht, ne?
Nee.
Ja gut, das nicht, aber es ist halt schon eine Situation, wo man ganz ehrlich sagen muss, also irgendwas muss man sich da langsam mal anfangen lassen, weil das ist für die Menschen einfach brandgefährlich. Es ist ja mittlerweile egal, wo du im Prinzip unterwegs bist. Die Tendenz, einen Bär zu treffen, ist ziemlich groß geworden in einigen Gebieten.
ich habe auch keine Ahnung, sollten die Japaner einfach mit Flugzeugen über die Bärengebiete fliegen und da irgendwie Eicheln oder sonstiges Futter abschmeißen?
Naja, jetzt hat man sich erstmal dazu entschlossen, dass man die Populationen genauer überwachen möchte. Und ja, mal schauen, was man sich dann noch so einfallen lässt, denn so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und gerade jetzt beginnt ja dann bald die Winterphase, wo halt eben die Bären sich natürlich erstmal Vorrat anfressen und so weiter, und das macht die ganze Sache noch schwieriger. Also ich glaube, leider, muss ich ganz ehrlich sagen, werden wir in der nächsten Zeit noch einige dieser schrecklichen News haben, dass Menschen von Bären getötet worden sind.
Ja, leider. Es lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern.
Nein. Gehe ich auch nicht von aus. So, kommen wir zum Tourismus. Da haben wir ja heute einiges. Naja, so drei Sachen. Also als allererstes erstmal, wir haben Tourismusboom in Japan. Surprise, surprise. Allein im September sind mal wieder viel mehr ausländische Besucher nach Japan gereist als im Vorjahr. Nämlich 3,27 Millionen. Und Japan hat die 30-Millionen-Grenze schon Ende September erreicht. Das heißt, insgesamt reisten von Januar bis September mehr als 31,6 Millionen Menschen ins Land. Ja, und das gab es halt einfach noch nie. Hauptgrund aktuell sind tatsächlich Reisende aus China, denn ja, die haben Japan wieder für sich entdeckt.
Ach, sind sie wie? Sie sind zurückgekommen.
Ja, genau.
Ja, und einkaufen lohnt sich auch immer noch. Der Yen ist immer noch tief und günstig.
Ja, noch tiefer, muss man dazu sagen. Also der ist ja nochmal kräftig runtergeklatscht.
Ja.
Übrigens nur so als kleiner Funfact, aus Deutschland reisten zwischen Januar und September 319.400 Touristen nach Japan. Und das ist ein Anstieg von 32,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das heißt, wir haben noch nicht den Ballermann, aber wenn er so weitermacht, wird es da auch noch kommen.
Ich weiß also, nicht,
und, was. Sie geben natürlich deutlich viel mehr Geld aus und so weiter, denn insgesamt waren das nämlich 12,3 Milliarden Euro und das ist ein Plus von 11,1%.
Ja, die Wirtschaft freut sich sehr. Tokio zum Beispiel hat gezeigt, wie viel Geld sie einnimmt davon, und es ist ziemlicher Wahnsinn.
Ja, Tokio ist eigentlich die Stadt, die am meisten davon profitiert, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Im vergangenen Jahr waren das nämlich rund 18,48 Billionen Yen, also 107,1 Milliarden Euro, und das ist auch der höchste Stand, seitdem Tokio die Zahlen erhebt.
Ein Wahnsinn.
Was für Zahlen, nicht wahr?
Das ist richtig heftig.
Ja, also im Endeffekt ist es alles im Vergleich zum letzten Jahr mindestens 10% gestiegen, in Teilen bis zu 15%, ne? Also dickes Wachstum. Normalerweise ist so ein Wachstum von 3-5% normal, und das hier ist richtig rasant. Und das sorgt natürlich dafür, dass der Druck auch immer stärker wird, ne? Du brauchst Leute, um die Touristen zu bewirten. Du musst irgendwie, die Hotels sind alle voll, ne? Die Restaurants sind voll, die Züge und Bahnen und Busse sind alle voll.
Alles ist voll, eigentlich.
Ja, alles ist voll.
Straße, Toiletten, wo du hinguckst.
Ja,
aber es wird hier noch mehr, wenn es nach Japan geht. Noch viel, 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 viel mehr.
Ja, aber was nach Japan geht, ne, das wird sich irgendwie durch seinen eigenen Druck und Nachfrage und Angebotsregeln und so, wird das sich einpendeln. Ich glaube nicht, dass Japan da was zu sagen hat.
Ja,
das stimmt auch.
Wird man sehen, aber es ist, also 60 Millionen wird halt wirklich schwierig.
Außerdem muss man ja dazu sagen, die Expo ist ja auch jetzt vorbei, die hat ja zum Schluss nochmal ordentlich Besucher angelockt, oder?
Naja, schon. Sie ist zumindest ein Erfolg, hat aber ihre eigentlichen Ziele verfehlt. Also sie hat 25 Millionen Menschen angezogen, das ist tatsächlich gut. Aber es ist tatsächlich, also nach jetzt offiziellen Zahlen, vorher waren es ja immer nur so ein bisschen schwammig, aber das reicht halt nicht, um tatsächlich zu sagen, sie ist ein hundertprozentiger Erfolg.
Ja, ich meine, die haben zu hohe Ziele sich gesteckt. Deshalb machen sie doch immer. Und daran kann man eigentlich gar nicht gehen. Von all den Gesichtspunkten, wie du fair die Expo betrachten kannst, ist sie ein Erfolg. Ne? Sie hat Profit gemacht, und zwar ordentlich, über 150 Millionen Euro umgerechnet. Sie ist durchgekommen ohne irgendwelche großen Katastrophen oder Probleme. Es gab eine Menge kleine und eine Menge Reibungen, aber es ist nicht irgendwie was Schlimmes passiert.
Nee, das nicht. Also die Polizei hat durchwachsen eine Bilanz gezogen. Es gab halt viele Diebstähle, ne? Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Damit hat man aber auch gerechnet. Insgesamt war es halt so, dass es war eine gute Veranstaltung mit einigen Problemen. Jetzt ist sie vorbei, weiter geht's.
Ja, wo das weitergeht, das hat's in sich, ne? Da sind die Leute auch teilweise sehr unzufrieden im Vergleich. Also die normale Expo, die hat ja eigentlich gute Presse gehabt, bis auf die kleinen Probleme mit Bahn und so, ne? Oder mit Hitze und dergleichen. Aber die Expo an sich hat den Leuten gefallen. Was mit der Expo danach passieren soll, gefällt nicht allen Leuten.
Nein, die Expo hat tatsächlich auch nicht jedem gefallen. Es gab sehr, sehr viele Stimmen, dass sie halt, also es war schwierig, an viele Stände zu kommen. Einige Stände, da hat man sich gefragt, was soll denn das? War wohl nur semi-toll für viele Besucher, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, gut, im Großen und Ganzen war eine schöne Ausstellung.
Ja.
Mal gucken, was davon übrig bleibt. Mal gucken, was wir davon so in der Gesellschaft merken werden, weil damalige Expos haben ja einiges verändert.
Oh ja.
Ob das jetzt auch der Fall ist, bezweifle ich aktuell allerdings so ein bisschen. Aber
bei den Plänen, ja. Besonders, weil sie vorhaben, da ein Casino zu bauen und fast alles wegzureißen und abzureißen.
Ja gut, das kommt auch noch erschwerend hinzu. Aber gut, das lassen wir mal Osaka machen. Das wird auch noch lustig, das stimmt. Vor allem ist ja immer noch die Frage, was passiert eigentlich mit dem berühmten Ring, der ja kurz einmal um die Expo herumführte.
Ja.
Der soll nach Möglichkeit erhalten bleiben. Da wird es halt auch noch sehr interessant.
Sieht im Moment schlecht aus. Sie wollen vielleicht so ein paar 100 Meter, 200 Meter oder so davon behalten. Mhm. Und den Rest wird recycelt. Ein bisschen was davon. Das meiste wird wahrscheinlich weggeschmissen. Was den Leuten wirklich gegen den Strich geht, das mögen die gar nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, dabei hatte man ja eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, prophezeit, dass man ja irgendwie doch recht nachhaltig sein möchte. So wie bei den Olympischen Spielen war das ja wohl auch ein Thema. Aber ja, das hat man wahrscheinlich nur darauf gesetzt, dass das halt Holz ist und dass, naja, wenn man das wegschmeißt, das nicht eine ganz so große Umweltbelastung ist, wie wenn man da jetzt einfach das Plastik gebaut hätte.
Ja, das ist halt alles so eine Sache für sich. Ich bin mal gespannt, was passiert. Aktuell wird sich ja dann da noch geplant und gestritten und so weiter und so fort. Das ist halt so, okay.
Ja, wirklich. Die Toiletten behalten wir, nicht wahr?
Die goldenen Toiletten werden
Die waren ja wohl so ganz interessant, die Toiletten, habe ich ja gehört. Das war so eines der Highlights anscheinend.
Mhm.
Und irgendwie eine Eiscreme-Maschine mit virtuellen Figuren kann ich mich erinnern. Und der italienische Pavillon, der war wohl sehr voll.
Ja, der Deutsche auch.
Ja, das stimmt auch. Der Deutsche war auch wohl sehr gut besucht. Fanden die Leute wohl sehr cool.
So, kommen wir mal zu Kyoto. Jetzt aber erstmal die Präfektur Kyoto. Zur Stadt Kyoto kommen wir danach. Denn die Präfektur Kyoto hat ein dezentes Finanzproblem. Also besser gesagt, es dauert nicht mehr lange und sie ist pleite.
Schon wieder?
Nein, vorher war es die Stadt, jetzt ist es die Präfektur. Der Stadt geht es wieder gut. Das hat sich ein bisschen verschoben, das Ganze. Nee, und zwar ist das Problem die tatsächlich öffentliche Schuldenquote. Denn die hat im Haushaltsjahr 2024 schon 17,1% erreicht und damit ist es der höchste Beginn seit Erhebung. Und das Problem ist, es gibt eine kritische Marke in Japan und die liegt bei 18%. Und ab dieser Marke muss alles, was geplant ist, also zum Beispiel Aufnahme neuer Anleihen und so weiter, vom Innenministerium genehmigt werden. Das heißt, man ist da unter so einem Schirm und das möchte die japanische Regierung eigentlich ganz gerne verhindern. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, Kyoto hat momentan zwei Sachen, wo sie ganz, ganz groß drin sind. Erstens Sozialprogramme. Weil daran möchte man unbedingt festhalten. Die sind auch wahnsinnig wichtig tatsächlich. Und vor allen Dingen die Investition in die Infrastruktur. Denn Kyoto baut momentan unglaublich viel. Es ist halt ein bisschen schwierig.
Ja, die Infrastruktur ist halt, muss gebaut werden wegen dem Gigantotourismus. Mhm. Und eigentlich sollte man da Sondergenehmigungen reinbringen. Ne?
Ja, also es geht halt darum, dass es eben um die finanzielle Stabilität geht. Also es gibt zwei Präfekturen aktuell, die stehen unter diesem Genehmigungsverfahren. Das ist für die beiden gar nicht so toll. Auf der anderen Seite möchte Japan halt eben vermeiden, dass da eine Überschuldung in den Präfekturen auf einmal stattfindet. Ich meine, die sind sowieso total klamm und total verschuldet, aber es soll halt eben alles nicht zur Pleite führen, also sprich nicht dazu, dass die Präfektur handlungsunfähig wird. Aber gerade in Kyoto ist es halt seltsam, weil dann gibt es ja noch die Stadt Kyoto und die war ja während der Corona-Pandemie tatsächlich pleite, ganz hochoffiziell, hat sich aber ohne Probleme wieder gefangen, welch Wunder, ist jetzt raus, hat eine Schulden- oder tatsächlich öffentliche Schuldendienstquote von 2,2%. Der Stadt geht's wieder gut. Warum jetzt die Präfektur struggelt, ist natürlich auch wieder so ein Ding, was eben zeigt, es ist toll, dass man Kyoto in Kyoto hat. Das hört sich jetzt komisch an. aber Kyoto hat nichts davon, dass so viele Touristen nach Kyoto kommen. Das ist irgendwie echt, hört sich total bekloppt an.
Ja, irgendwie.
Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
Ja, wird einfach nicht einfach direkt verteilt. Es ist nicht so, dass Kyoto Stadt nimmt viel Geld ein, also nimmt auch Kyoto Präfektur viel Geld ein.
Genau.
Das wird ja von der Regierung dann noch verteilt, wie die Finanzen rumgehen.
Ja, es ist ja nicht nur das, sondern es zeigt halt einfach auch, dass der Tourismus sich extrem zentralisiert.
Hm.
Denn alle Regionen direkt um Stadt Kyoto herum sagen halt, ja Leute, wir haben davon gar nichts.
Ist schräg.
Ja.
Naja, ist das grundsätzliche Problem. Ist ja auch wie mit Tokio und anderen Regionen, ne, alle schauen sich die hübschen Städte an, so wie in Osaka, aber den Rest von der Präfektur, der interessiert die meisten Leute nicht wirklich.
Ja, genau. Es ist, also Japans Tourismus ist extrem zentralisiert. Es bricht ein bisschen auf mittlerweile, weil es gibt immer mehr, die sich halt mit Japan mal ein bisschen mehr beschäftigen. Aber das ist halt noch ein sehr kleiner Teil. So, jetzt kommen wir zur Stadt Kyoto und Tourismus. Denn der Tourismus in der Stadt Kyoto sorgt mal wieder für Vandalismus. Ey, cool, das hat sich gereimt. Das Problem ist der berühmte Bambuswald, der in Kyoto rumsteht, der ja wahnsinnig beliebt ist. Und Bambus lässt sich leicht mit Messern bearbeiten. Und genau das passiert dort immer häufiger und führt jetzt dazu, dass eben die Stadt Kyoto beschlossen hat, oder beziehungsweise gerade überlegt, okay, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen von dem Wald sperren, weil so geht das nicht weiter. Das ist nämlich richtig, richtig eskaliert mittlerweile.
Das ist eigentlich so traurig, dass die Leute denken, oh ja, nö, das mache ich jetzt einfach mal so und schnitz da irgendwas rein. Warum? Warum muss das sein?
Tja, gute Frage. Aber man hat halt eben bei der letzten Überprüfung hunderte Bambusstämme entlang der Spazierwege gefunden, wo halt eben haufenweise reingeritzt worden ist.
Hunderte, auweia.
Ja, ja, wir reden hier nicht von 3, 4 oder so, es sind wirklich Hunderte.
Das ist heftig.
Ja, das Problem ist, sobald mal irgendjemand damit angefangen hat, dann ist die Hemmschwelle gesenkt für andere Leute, die das nachmachen, ne?
Leider, das ist bei Vandalismus so. Es ist wie mit einem kaputtes Auto. Wenn du das irgendwo hinstellst und du machst das vorher kaputt, kannst du dir sicher sein, dass die Leute auch eher drauf einprügeln, als wenn es ein Neuwagen ist, weil es ist ja, hat ja schon jemand gemacht, ne?
Ja.
Dann lohnt sich's ja nicht mehr, da sich drüber aufzuregen.
Ja, und das Schlimme ist halt eben, dieses Eingeritze ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich für die Pflanzen, weil die werden dadurch geschwächt und können dadurch absterben.
Mhm.
Und das ist für einen Bambuswald natürlich ein bisschen blöd, weil so schnell wachsen die Dinger auch nicht.
Nee, also nicht die großen Bäume.
Ja.
Ne? Natürlich wächst Bambus wie ein Gras, weil es ein Gras ist, aber nicht die riesigen Bambushaine, ne? Diese Dinger, die so dick sind wie dein Oberschenkel, nee, die brauchen Jahre.
Ja, die brauchen tatsächlich Jahre und das ist halt schade, muss ich ganz ehrlich sagen. So, denn eine andere Sache ist ja, aktuell spielt ja jeder oder fast jeder mit Sora 2 rum, also sprich der Video-KI von OpenAI.
Mhm.
So, das Problem daran ist, damit wird ja unglaublich viel Urheberrechtsverletzung betrieben und das nicht zu knapp. Also das Ding spuckt ja eigentlich eine Urheberrechtsverletzung nach der anderen aus. Und wenn man sich so alles anguckt, was da veröffentlicht wird, dann hat man auf einmal sehr viele Anime-Schnipsel, die natürlich von Sora stammen.
Ja,
so, und jetzt hat die japanische Regierung sich eingeschaltet und das ist tatsächlich ein bisschen bemerkenswert, weil normalerweise machen die das nämlich nicht, und hat OpenAI offiziell dazu aufgefordert, dass keine Urheberrechte mehr verletzt wird. Ansonsten, tja, ganz doof gesagt, gibt's Ärger.
Okay. Hat jemand der japanischen Regierung erklärt, dass KI nur funktioniert, indem man Urheberrechtsverletzungen begeht? Ich meine, die haben nicht um Erlaubnis gefragt. 99% von all dem Material ist einfach so ungefragt kopiert worden.
Richtig.
Ja.
Ich glaube, das ist denen schon bewusst, aber sie wollen halt einfach, dass es aufhört. Und das ist auch verständlich, weil das geht so einfach nicht. Ich meine, ja, die Software ist wirklich Holler die Waldfee, also die kann richtig gut arbeiten. Aber auf der anderen Seite, naja, da haben nur mal Menschen an der Erstellung gearbeitet und wenn das dann einfach raubkopiert wird, ist natürlich nicht so lustig. Darüber klagen ja Publisher und so weiter auch um die Wette.
Na, außerdem gibt es ja noch ein anderes Problem, also abgesehen von der Urheberrechtsverletzungen, was ja japanischen Firmen meistens besonders wichtig ist, ist ja auch der Ruf von ihren geschützten Urhebersachen. Und wenn da, weiß ich nicht, Mario oder irgendwelche fragwürdigen Sachen macht oder irgendwelche Figuren von Studio Ghibli, das findet man natürlich dann auch nicht so lustig, weil wenn man zu dem Punkt kommt, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was ist denn jetzt was Echtes von den Studios und was halt nicht, das ist natürlich auch eine schwierige Situation, ne?
Ja, richtig.
Ich meine, rein theoretisch auf dem Papier ist es möglich, KI-Systeme und Modelle ethisch zu trainieren. Aber das würde halt sehr lange dauern, weil du müsstest alle Inhalte für die KI erstellen lassen. Ne?
Und es wäre natürlich einfach auch teuer.
Oder lizenzieren lassen. Ne? Und das wäre ein langwieriges und teures Unternehmen. Ne?
Ja, das ist halt, es ist schwierig, mal ganz doof gesagt. Trotz allem ist es halt einfach so, jetzt hat sich meine Regierung direkt an OpenAI gewandt. Und dazu muss ich tatsächlich, also da muss ich wirklich sagen, bemerkenswert, weil das wurde langsam mal Zeit.
Es ist richtig gut zu sehen, dass die gegen diesen Unsinn sich jemand stellt, jemand Großes. Aber es ist, wirkt auch ein bisschen komisch, wenn sie im selben Atemzug sagen, ja, wir wollen in Zukunft sehr KI-freundlich werden. Wir wollen unsere eigenen Rechenzentren, unsere eigene KI-Technologie und Software.
Ja, aber genau das ist ja der kleine feine Unterschied. Also das Problem ist ja momentan, ist ja im Prinzip jeder, der KI nutzt, eigentlich von US-Behörden, Konzern abhängig. Ja. Es sei denn, man benutzt DeepSeek, das ist eine andere Geschichte, das ist China, ist jetzt auch nicht wirklich besser. So, es gibt ja mehrere Probleme in den USA. Also wir haben da momentan gerade jemanden, der gewaltig durchdreht, vorsichtig ausgedrückt, und man weiß ja nicht, was Trump morgen wieder auf der Toilette furzt. Vorsichtig ausgedrückt. Also es kann ja sein, dass er sagt, so, jetzt dürft ihr alle nicht mehr im Ausland, was weiß ich was. So, schwupps, KI weg, Firmen stehen doof da, weil, doof. Dazu kommt eben einfach auch, dass die Regulierung unglaublich schwer fällt für ausländische oder beziehungsweise andersländische Regierungen, logischerweise, weil auch da Trump immer wieder Stunk macht. Also wir haben ja zum Beispiel gerade dieses lustige Problem, dass jetzt hier der Digital Act, den die EU hat, mit den USA ja ganz gewaltig in der Kritik steht. Dabei geht es um unsere Daten, also sprich, dass wir geschützt sind, was ja eigentlich auch völlig richtig ist. Also ich möchte jetzt auch nicht unbedingt gerade, dass die USA alle meine Daten hat.
Nee.
Und Trump natürlich, macht er das nicht, gibt's halt Zölle. Props gehen da übrigens raus an Beatrix von Storch. Schön, dass da fröhlich gemeldet wird wie ein Weltmeister. Wahnsinnig nett. Das Ding ist halt an der ganzen Geschichte, Japan möchte einfach diese Unabhängigkeit haben. Und das kann ich wiederum verstehen. Und deswegen möchte man halt eben sagen, ja, wir müssen was Eigenes entwickeln, vor allen Dingen auch aus der Perspektive, dass KI uns natürlich beim Arbeitskräftemangel unglaublich helfen kann. Aber wir können uns halt nicht auf ausländische Unternehmen verlassen.
Das Problem ist, sie müssen sich halt sehr weit hinten anstellen. Gerade im Moment sind die großen Firmen wie blöd dabei, zu investieren in große Rechenzentren und haben schon sich vorgemerkt, was weiß ich, wie viele Millionen Grafikkarten zu kaufen, die man braucht, um das alles zu berechnen, ne? Und ich weiß nicht, wann Japan drankommt, weil die kann nicht einfach irgendwas aus eigener Tasche nehmen. Die müssen die schönsten und neuesten nehmen. Und das sind alles Chips, die natürlich aus Taiwan kommen. Und das sind alles Grafikkarten, die Nvidia herstellt.
Klar, naja, die anderen können es auch kommen. Moment. Erst müssen sie eine KI entwickeln. Also so weit sitzt sie auch noch nicht. Aber
ja, aber das ist ehrlich gesagt nicht so das große Problem an der Angelegenheit. Besonders, weil es so viele quellenoffene Beispiele gibt, ne?
Ja, schon. Aber trotz allem muss man ja auch irgendwo beginnen und so weiter und so fort. Also das ganz große Ding ist halt eben, es ist definitiv ein richtiger Schritt. Der ist auch gar nicht blöd. Wird schwierig umzusetzen sein, das auf jeden Fall. Und es ist ja immer noch so die Sache, ja, KI ist schön und gut, aber, und das sagt ja auch der OpenAI-Chef, es ist ja eine Blase. Und Blasen haben den Hang halt zu platzen. Und mal gucken, was danach passiert.
Ja, also was wahrscheinlich passieren kann, ist, dass Japan Glück haben könnte. Im Moment sind die Preise für diese ganze Hardware für KI-Kram, ne, sind ziemlich in die Höhe geschossen.
Ja, wahnsinnig und teuer geworden.
Wenn die Blase platzt, werden da die Preise wieder fallen. Und dann kann es sein, dass Japan billiger seine ganzen Sachen zusammenstellen kann, seine Datenzentren. Und ich meine, Japan hätte zum Beispiel einige richtig gute Verwendungszwecke dafür, wenn es zum Beispiel ihre ganzen Daten, ihre seismischen Daten von Erdbeben etc. über die ganzen Jahrzehnte, wenn das alles in der KI reinfüttern wird, dann könnten sie damit was anstellen, weißt du, zur Analyse und zur Vorhersage.
Aber haben sie dafür nicht schon ihren schicken Supercomputer, der da irgendwo rumsteht?
Ja, ja, den wollen sie ja auch für die KI benutzen, ne? Den Supercomputer, den Fugaku. Ja.
Ich finde, es ist ein richtiger Schritt. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Und mit ein bisschen Glück werden Grafikkarten bald günstig. Das ist so das Fazit, das man ziehen kann.
Wäre schön.
Ja. Das wäre sehr schön, ja.
Finde ich auch, muss ich sagen. Naja, wir werden es sehen. So, es ist so eine Sache für sich mit Social Media, das wissen wir alle. Also gerade X zum Beispiel ist ja mehr Moloch als alles andere geworden. Facebook ist, gibt es das überhaupt noch?
Ja, das ist für die Großeltern noch irgendwie. Naja, die gucken sich lustige KI-Bildchen an und schimpfen über die Nachbarn.
Stimmt. Achso, und dann ist da ja noch Instagram und Konsorten. Das benutzt man ja auch ganz gerne für Marketingzwecke und natürlich TikTok. So, das ist ja gang und gäbe, dass halt jeder Touristenort da für sich auch wirbt, weil das zieht halt Touristen an. Aber immer mehr Schreine in Japan sagen jetzt, nein, das wollen wir nicht mehr. Wir haben einfach schlicht und ergreifend Angst, dass nachher zu viele Touristen kommen und wir mit der Masse wirklich Probleme kriegen und dann eben der religiöse Zweck unserer Städte flöten geht. Es gibt ein paar Gegenbeispiele, da funktioniert das hervorragend, aber immer mehr Schreine sagen, nein, wir wollen das nicht.
Das ist irgendwie verständlich, oder?
Ja, besonders bei den Schreinen, die so ein Heiligtum haben, das normalerweise nicht zum Betreten da ist, ne? Mhm. Die etwas älteren. Die, wenn die da eine riesengroße Menschenmasse haben und die können das nicht mehr kontrollieren und da latscht wirklich einer rein, das wäre sehr, sehr unschön, ne? Aber es ist ja nicht jeder so. Nicht jeder Schrein und jeder Tempel ist so. Ne? Es ist ja sehr unterschiedlich, die einzelnen, die viel Göttertum in Japan.
Ja, natürlich, klar, aber trotz allem sagen sie halt, es ist einfach zu viele Probleme. Wenn auf einmal alles voll mit Touristen ist. Also ich meine es einfach mal ehrlich, es kann sehr schnell kommen, da stellst du ein Bildchen rein von irgendeiner komischen Ecke, wo eigentlich gar nichts los ist. Die finden das Bild alle toll und dann geht auf einmal das Reisen los. Happy Birthday. Und dann hast du da die Menschenmassen und dann guckst du halt doof. Vor allem, wenn du ein kleiner Tempel bist, kannst du diese Massen einfach nicht kontrollieren. Und gerade auch mit Hinblick auf Vandalismus, der ja nun mal zunimmt, auch an Schreinen und Tempeln in Japan, ist das natürlich nicht so toll.
Ja, stell dir vor, du hast so einen Schrein oder Tempel, der auf so einem kleinen Berg ist, auf so einem Hügel, ne, umgeben von Wald und etc., so richtig schön idyllisch, ne, wie es gibt in Japan. Der würde mit so Massenansturm von Touristen, sie würden so viel Müll machen, so viel zerstören, das würde gar nicht funktionieren. Ja. Aber dann jetzt andere Schreine, die mitten in der Stadt sind, die vollkommen umgeben sind von vielen Straßen, wo der Verkehrsfluss super laufen könnte, die können das relativ egal sein, ne?
Im Prinzip schon, ja.
Ja, ja.
Ja, man muss das halt abwägen, ne? Also, ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, gerade wenn das irgendwie so mit einem Kontext von irgendwelchen Heiligtümern ist, weil, ja, die Menschen sind halt Trampel, wenn es um ein schickes Foto geht. Siehe Bambuswald. Von daher, ja, kann ich das nachvollziehen. Dann sollte man das aber auch respektieren und nicht dann irgendwie versuchen, heimlich irgendwelche Fotos zu machen, weil das finde ich immer auch ganz eklig von Touristen. Dass die dann immer, weiß ich nicht, so, guck mal, ich habe hier ein Foto gemacht, obwohl man gar keine Fotos machen darf. Huhuhu, guck mal, wie toll ich bin. Das finde ich immer sehr fragwürdig.
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, bei so manchen verstehe ich das sowieso nicht. Aber gut, Fotogeilheit. So, kommen wir mal zu Mercari. Mercari ist die größte und beliebteste Online-Verkaufsplattform in Japan. Einige bestimmt schon mal bestellt. Ne? Und die haben jetzt gesagt, also Leute, wir verschärfen jetzt die Regeln. Und zwar geht es darum, dass Missbrauchsfälle und aggressive Wiederverkaufspraktiken einfach Überhang nehmen. Und dagegen möchte man vorgehen. Bestes Beispiel: McDonald's und ihre Pokémon-Aktion.
Oh ja.
Also genau genommen kann man sagen, das hier ist eigentlich tatsächlich eine direkte Reaktion darauf, weil das lief ja vollkommen aus dem Ruder. Und auch direkt nach dieser Aktion gab es ja einige weitere, wo halt eben, hallo, wieso verkauft ihr das so teuer? Geht's noch? Und deswegen hat man jetzt halt gesagt, nee, also Schluss, das geht einfach nicht mehr. Und deswegen ist es halt so, dass man jetzt auffällige Preisbewegungen vor einigem Auge behalten will, aber eben auch allgemein gucken möchte nach verdächtigen Angeboten.
Ja, ja, du, da gibt's so viel Unsinn. Natürlich, das Klassische sind dann Konzertkarten, die für wuchernde Preise weiterverkauft werden, ja, oder sonstige Sachen, ne, von irgendwelchen Lotterien. Und natürlich auch die lieben Schwindler und Betrüger, die sagen, hey, willst du eine Switch kaufen? Ich hab's extra billiger. Und dann kriegst du halt irgendeinen Müll gesendet, dass was anderes ist als eine Switch.
Ja gut, das ein bisschen zu kontrollieren wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Aber zumindest eben überteuerte Angebote, und die gibt's ja wirklich zuhauf. Ich meine, die Plattform hat ja schon tatsächlich Ultraschallbilder verboten. Hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Aber wenn du so hast, so diese kostenlosen Sammelkarten, die es von der Expo bei der Expo gab, und die werden dann trotz Weiterverkauf das Verbot für sonst irgendwie was verkauft, also wirklich für horrende Summen, das geht einfach nicht.
Nee.
So, und da möchte man jetzt endlich mal was gegen tun.
Was ja auch interessant ist, dass die da jetzt praktisch so ein bisschen durchgreifen wollen. Man hat ja gleichzeitig bekannt gegeben, dass man ja drüber nachdenkt, ob man sich auch weltweit öffnet, weil zurzeit ist das zum Beispiel für Deutschland nicht so einfach, da zu bestellen. Da muss man dann entweder einen Bestelldienst nehmen oder sich so ein bisschen durchbasteln. Ja, wenn man das natürlich für die weite Welt öffnet, dann möchte man natürlich auch sicher gehen, dass das alles nicht eskaliert.
Ja.
Also da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, das wird sogar kommen. Denn es ist halt tatsächlich so, dass gerade diese Wiederverkaufs-Dinger tatsächlich abgehen wie nichts Böses. Also die funktionieren, die sind wahnsinnig beliebt. Und das wäre natürlich ein bisschen seltsam, wenn gerade diese Verkaufsplattform sagt, oh, machen wir nicht.
Ja, ich finde das gut von ihr. Das lobe ich mir, dass sie da Verantwortung übernehmen wollen. Ich denke aber auch, das wird sehr aufwendig sein, das zu kontrollieren alles. Besonders, wenn sie es dann wirklich vorhaben, noch größer zu werden und dem Rest der Welt auch noch seine Türen zu öffnen.
Ja.
Puh.
Naja, ich bin mal gespannt, was bei rauskommt.
Ja.
Das dürfte auf jeden Fall noch sehr interessant werden. So, kommen wir mal zu doppelten Nachnamen. Das ist ja schon ewig ein Drei-Tage-Thema, und momentan fragt die japanische Regierung tatsächlich öffentlich nach der Meinung der Bevölkerung. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Auf einmal wurden sie überflutet von Kommentaren, nein, das darf nicht, das beschädigt die Familie etc. und so weiter. Und das ist tatsächlich ein bisschen verdächtig, weil erstens ist die Menge extrem ungewöhnlich bei öffentlichen Befragungen. Normalerweise melden sich dann da halt mal ein paar und das war's dann. Aber hier ist es halt sehr, sehr auffällig. Und deswegen gehen sehr, sehr viele Experten davon aus, dass das eine koordinierte Kampagne ist und sich vor allen Dingen da welche melden, die gar nicht menschlich sind. Weil die Betonung und so weiter, oder sagen wir mal, die Kommentare sind auffällig gleich.
Es ist wahrscheinlich eine Bot-Kampagne, weil es auch komplett widerläuft den ganzen Umfragen, die man vorher hatte, ne?
Ja.
Also es ist nicht so, als ob da die Mehrheit der japanischen Bevölkerung dagegen wäre, gegen doppelte Nachnamen. Ne?
Ja, man muss dazu sagen, in der Stadt ist man eher dafür, auf dem Land ist man eher dagegen. Aber der größte Teil der Bevölkerung ist tatsächlich dafür.
Ja, aber es ist definitiv nicht so in dem Verhältnis wie die Kommentare hier, wo 90% der Kommentare dagegen sind.
Ja, das ist das,
und das vor allen Dingen ist es halt auch ungewöhnlich, ne? Dass insgesamt jetzt schon 18.900 Kommentare vorliegen. Das gab es halt einfach noch nie bei so einer Aktion.
Einmal so schnell, so wupp. Ja,
ja, so ungefähr. Nee. Nee, tatsächlich vom August bis September. Aber das ist einfach zu viel.
Ja,
ich habe gerade so, Flashbacks von diesen kleinen Unterschriftenskandal. Ich glaube, in Naishi war das. Mit der einen auch Kunstausstellung, das Ding hatte ja einen Rattenschwanz wie sonst was, wo sie dann auch festgestellt haben, hör, ist so viel komisch, erst ist in so schneller Zeit so viele schnelle Unterschriften zu bekommen und irgendwie sehen die alle gleich aus, ne?
Ja, es ist wirklich ein bisschen sehr seltsam.
Weißt du, ich frag mich wirklich, ob es da Gruppen gibt in Japan, denen das so wichtig ist, um das so auffällig zu machen. Das könnte sogar sein, dass es von außerhalb kommt, dass da einfach nur jemand Zwietracht sehen möchte.
Saito.
Ja, das wollte ich gerade sagen, dass
Das
aus rechten Ecken kommt, weil die sind erstens, inkompetent genug, dass die nicht dran denken, dass das auffällt, und zweitens, die würden das einfach nur der Sache halber machen, weil es halt für die Konservativen ist, und das ist ja gegen die doofe Opposition, die linken Ecken, von daher, das macht bestimmt Sinn, dass das irgendwelche jungen Sun-Zeitung-Leute vielleicht waren, oder wenn überhaupt, vielleicht waren das auch irgendwelche Internet-Trolle, die sich gedacht haben, wir machen uns die Späßchen draus, ne?
Ja, ich weiß nicht, ab und zu mal so im Aufpassen, dass man nicht so paranoid wird und überall irgendwelchen Cyber-Attacken von China oder Russland
sieht. Genau, deswegen meine ich, es kann auch einfach nur sein, dass das irgendwelche neuen Neoliberalen oder Rechten sind, die sagen, ach, wir machen das jetzt einfach, weil es halt lustig ist. Ich meine, ich kann mich an Aktionen hier in Deutschland erinnern, wo dann irgendwie Abstimmungen online waren zu den Zeugnisnoten und einfach irgendwelche Jugendgruppen haben sich zusammengeschlossen, um wahllos irgendwelche schlechten Zeugnisnoten anzugeben. geben, weil sie es halt witzig fanden. Also es muss nicht unbedingt auch ein tieferes Motiv sein, man will vielleicht auch einfach nur Stress machen.
Ja, aber das Thema wird ja kontrovers diskutiert in Japan und also ich sag mal so, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es so Richtung San Saito geht.
Ja, ich natürlich auch.
Weil das wird nicht kein Spaß sein, also nee, nie im Leben.
Ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass das halt viele Möglichkeiten gibt, ne? Man soll nicht nur in eine Richtung gucken, aber ja, ich denke auch, dass das durchaus, wenn auch minimal, eine gesteuerte Aktion von irgendwoher ist, die halt das nicht wollen. Wobei wir halt schon oft genug darüber diskutiert haben, dass das absolut absurd ist, weil getrennte Nachnamen, meine Güte, die Gesellschaft wird nicht verfallen, die Welten wird nicht untergehen, also
naja, so ist es halt, ne? So, kommen wir mal zu japanischen Unternehmen. Denn die haben ja immer noch Probleme, Mitarbeiter zu halten oder überhaupt Mitarbeiter zu bekommen. Das wird ja auch immer schwieriger. Und viele Unternehmen haben jetzt gesagt, naja, wir müssen irgendwas dafür tun, dass gerade junge Mitarbeiter einfach im Betrieb bleiben. Denn die Bereitschaft zu kündigen ist bei jungen Mitarbeitern mittlerweile so groß, dass sehr, sehr viele nach dem ersten halben Jahr einfach wieder gehen. Jo. Und da überlegt man, was kann man jetzt machen? Und deswegen haben zum Beispiel einige gesagt, oh, dann führen wir halt eine App ein, um halt eben dafür zu sorgen, dass man sich zum Beispiel einfach beschweren kann und so solche Sperrenzieren, damit das Ganze ein bisschen angenehmer wird. Auch flexible Arbeitsmodelle werden immer beliebter und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Also ungefähr das, was der japanische Arbeitsmarkt bisher gar nicht hergegeben hat.
Ja, das ist toll. Und das Schöne ist, viele von diesen Sachen sind auch Maßnahmen, die jede Firma durchsetzen kann. Das ist nicht besonders teuer. Einfach nur was einrichten, wo man dann Feedback geben kann, ob man zufrieden ist oder nicht mit dem Arbeitsklima. Das ist nicht so schwer. Die meisten kleinen Firmen werden wahrscheinlich nicht in riesengroßen Mengen so Weiterschulungen und so alles anbieten können. Aber trotzdem, das meiste davon ist eigentlich eine selbstverständliche Entwicklung, ne, der Arbeitswelt.
Eigentlich tatsächlich ja, aber Japan ist ja eher traditionell in der Hinsicht. Und gerade in mittleren und kleineren Unternehmen geht es auch sehr traditionell ab. Also da dauert es ein bisschen länger, bis sich umstellen. Deswegen sind das hier auch eher größere Unternehmen, die das tatsächlich machen. Aber die sind auch die, die natürlich größtenteils Hochschulabsolventen einstellen. Und die halt auch wirklich heftig mit dem Problem zu kämpfen haben, dass sie halt sehr schnell wieder weg sind.
Ja, die Hochschulabsolventen, die ticken anders, gell? Mhm. Die haben in der Umfrage innerhalb der ersten 3 Jahre kündigen irgendwie mehr als ein Drittel der Hochschulabsolventen.
Ja, sie erkennen mittlerweile ihren Wert.
Ja. Ja, die lassen sich halt nicht alles gefallen. Und ich meine, so ein bisschen Feedback irgendwie zu bekommen oder überhaupt zu ermöglichen, das sind so Mindestanforderungen in den Job. Also ob da jetzt wirklich was passiert ist, ist immer was anderes. Aber man möchte ja irgendwie gehört werden. Und das kann tatsächlich schon das Arbeitsklima gut verändern, wenn man einfach mal eine Rückmeldung bekommt, auf wenn man sagen kann, hey, ich habe da ein Problem, oder wenn man einfach mal gesagt bekommt, hey, du machst einen guten Job. Weil das ist zum Beispiel auch nicht verständlich, selbstverständlich in Japan. Da wird halt einfach davon ausgegangen, dass du einen guten Job machst, du kriegst halt kein Lob dafür, ne?
Ja, aber die Unternehmen müssen halt auf die Erwartungen junger Generationen mittlerweile reagieren, sonst wird es irgendwann ein bisschen schwierig. Ja. Und dementsprechend bietet ja zum Beispiel der Versicherer Sompo Japan einfach an, naja gut, okay Leute, ihr könnt euch jetzt auf die Abteilung bewerben, wo ihr wollt. Wir hören jetzt damit auf, euch einfach irgendwo reinzustopfen.
Einwandfrei.
Ja, und Daiichi Life, das ist ja auch ein ganz großer Versicherer, der hat halt eben gesagt, naja Leute, die ersten 5 Jahre könnt ihr auch gerne ins Ausland gehen, wenn ihr möchtet. Wir versetzen euch nicht, aber naja, wenn ihr wollt. Ja. So, andere Unternehmen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, haben mit diesen willkürlichen Versetzungen aufgehört. Das ist ja auch in Japan leider so eine Tradition, dass du so, jetzt gehst du mal in, ganz andere Ecke von Japan und arbeitest da für ein paar Jahre. Das geht dann immer darum, man soll so seine Fähigkeiten schulen, ist aber wahnsinnig unbeliebt, weil erstens, viele haben halt Familie, die mitzuschleppen könnten ein bisschen schwierig sein, weil die wollen in der Regel nämlich nicht, was verständlich ist. Und dazu kommt halt noch die extreme Belastung, gerade die psychische Belastung, denn auch Studien sagen, naja, das ist nicht unbedingt gerade gut für diese Mitarbeiter, die vereinsamen nämlich schlicht und ergreifend. Das ist in Japan ja auch so ein Riesenproblem. Und damit hören die jetzt halt auch auf. Das ist auch ziemlich gut. Also es ändert sich einiges tatsächlich in der Arbeitswelt in Japan. Gerade so in der letzten Zeit gab es ja einige Berichte darüber, also auch bei uns. Das ist tatsächlich eine gute Sache.
Ja, schau mal einer an. Wenn man seine Arbeitnehmer wie Menschen behandelt, funktionieren die Sachen auch einfach ein bisschen besser. Ne? Nein, dann rennen sie einen auch nicht weg. Was für ein Wunder.
Ich finde es faszinierend zu sehen, dass diese Kombination aus Arbeitskräftemangel und Wandel in dem Denken der Generationen so viel Druck ausüben kann und so viel Veränderungen hervorruft. Ne? Ich finde es super, weil eigentlich brauchst du, um solche Veränderungen hervorzurufen, sehr starke Gewerkschaften. Und Japan hätte da wirklich Nachholbedarf. Aber es funktioniert auch mit anderen Elementen, wie man sieht, mit anderen Druckmitteln.
Naja, und klar, wenn du keine Arbeitnehmer hast, dann ist es ein bisschen schwierig, ne? Ja, die Auswahl ist nicht so groß.
Wäre natürlich dann toll, wenn der Druck und die Veränderung weitergeht und noch mehr Gewerkschaften und alles herauskommen davon, ne? Nee.
Ja, das werden wir, glaube ich, das werden wir wohl nicht erleben. Nee. So, kommen wir zum Schluss. Wir machen nämlich heute ein bisschen früher Schluss. Und zwar haben wir mal wieder ein bisschen Sushi-Terror. Und wir haben mal wieder ein bisschen Sushi-Terror bei Kura-Sushi und das hat mal wieder eine landesweite Diskussion ausgelöst, denn das Thema ging so in der letzten Zeit ein bisschen unter, das war ja letztes Jahr zum Beispiel ganz groß. Ja, und dann, wie gesagt, war es einfach mal weg und jetzt ist es wieder da, denn in Kura-Sushi, also in einer Filiale von denen, wurde ein Mann dabei beobachtet, wie er halt erstmal fröhlich alles verunreinigt, was über drei auf dem Baum ist. Und das ist natürlich gar nicht so toll, denn eigentlich hatte man gehofft, das Thema ist vorbei. Ja, nee, ist es nicht.
Meine Güte, was krame die da wieder heraus? Das ist doch alte Nachrichten, Japan.
Naja, kann ja extra dafür, dass das gerade passiert. Ne? Das Problem ist halt, da ist eben ein Video viral gegangen und das kommt natürlich gar nicht gut. Und Kura-Sushi hat ja sowieso, oder war ja einer der die meisten Probleme tatsächlich hatte mit diesem Sushi-Terror. Und das Problem ist halt dieser schwindende Kundenvertrauen, weil wenn in Japan was nicht dem Kunden nicht passt und das Vertrauen ist weg, dann hat aber ein Unternehmen echt Probleme. Ja, und jetzt ist man wieder in der gleichen Situation, obwohl man intelligente Kameras eingebaut hat, die halt erkennen, wenn sich ein Kunde nicht typisch verhält und. Ja, es löst halt das Problem nicht. Es gibt immer Deppen, die halt losrennen und, Scheiße bauen.
Ja, also aber irgendwie viele von diesen Restaurants, meiner Meinung nach, haben sich selber ins Fleisch geschnitten, dass sie diese ganzen Kontrollen und diese fast schon drakonischen Maßnahmen reingemacht haben. Das hat irgendwie so eine komische Atmosphäre erzeugt, ne? Dass immer alles beobachtet werden muss. Wir müssen aufpassen, dass hier mit rechten Dingen zugeht. Dabei willst du doch nur gemütlich dein Sushi essen.
Ja gut, aber das Problem ist, was willst du dagegen machen?
Ja, man fühlt sich so, als wäre sie komplett dem ausgeliefert, ne? Also, ja. Egal was sie machen, wenn irgendjemand sich dazu entscheidet, ihnen die Suppe zu versalzen, dann haben sie Pech gehabt.
Einfach härtere Strafen. Also, dann muss halt die Regierung durchgreifen, weil ich meine, wenn ich sage ja immer, es muss wehtun, wenn man erwischt wird, ne? Und wenn man da halt wirklich ordentlich blechen muss oder gar in den Knast kommt, wenn man da Scheiße baut, dann machen das auch deutlich weniger Leute, weil es sich halt offensichtlich nicht lohnt.
Ja, gute Frage. Das Sushi-Gesetz. Wurp.
Ja, nee, sie haben ja Gesetze dafür, ne? Sie haben ja Gesetze dafür. Man kann es interpretieren als Eingriff in den Geschäftsbetrieb. Und das hat heftige Geldstrafen und auch theoretisch Haftstrafen.
Ja,
die Sache ist nur ob die bereit sind, es so zu interpretieren.
Ja, einmal das. Und das andere Problem ist halt, du musst die Person noch identifizieren. Und das ist in meisten Fällen verflucht schwierig. Hier hatten sie jetzt Glück gehabt, der kriegt definitiv eins auf den Deckel. Aber trotz allem ist ja der Ruf trotzdem erstmal angeschlagen. So, und Kura kämpft ja sowieso schon, was das Zeug halt. Weil, wie ich ja sagte, die hatten das Problem von Anfang an und das kam gar nicht gut an. Die haben auch wirklich Umsatzeinbußen gehabt, deswegen. Und die sind jetzt halt wieder am paddeln und naja, also irgendwie wird's nicht besser.
Ja, bloß weil so ein Depp mal wieder irgendwie witzig sein wollte.
Ja, genau deswegen.
Ja, sonst fällt mir halt auch nichts Besseres ein, weil es ist halt irgendwie unangenehm. Man kann da, wenn man da wirklich jeden kleinen Furz von den Besuchern und in dem Fall auch das Personal dann halt überwacht, so ein, zwei Kameras, ja, was soll man da machen? Ne? Du hast schon recht, es ist schon schwierig.
Es ist schwierig. Ich wüsste jetzt auch keine Lösung, wenn ich ehrlich bin, aber es ist halt eben einfach auch so interessant zu sehen, okay, das Thema war jetzt ganz, ganz lange nicht mehr in den Medien, also nicht mal ansatzweise. Mhm. Es gab bestimmt noch Vorfälle, da bin ich mir ziemlich sicher, aber es hatte so den Eindruck, okay, das Thema gibt's nicht mehr. So, und jetzt auf einmal wieder da. Doof.
Schräg.
Aber total. Naja, was soll man machen? So, liebe Leute, wie gesagt, heute mal ein bisschen kürzer, weil ich bin momentan krank, wie man hört. Muss mich schonen, ich habe gleich keine Stimme mehr. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie üblich, wenn ihr Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir einiges für euch. Ansonsten habt eine schöne Woche. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.